Ich will zuerst noch eine kurze Bemerkung machen zum Bruno seinem Einstieg. Mir ist das früher ganz ähnlich gegangen, mal in einer Lebenssituation. Da ist der Älteste hat bei uns am Silvester immer noch den geistlichen Teil gemacht. Und der Mann hatte eine Firma, der Mann hat sich nichts aufgeschrieben, aber ein immenses Gedächtnis gehabt. Und dann ist er vorne und hat gesagt, wir lesen miteinander den Psalm 33. Wunderbar, ist schön gewesen. Das nächste Jahr ist der Mann wieder vorne und sagt, wir lesen miteinander den Psalm 33. Und im dritten Jahr meine ich nochmals gleich. Und dann habe ich gedacht, der hat von der dünnen Bibel überkommen. Aber ich möchte dich ermutigen, je älter ich werde, umso lieber werde ich mit den Psalmen. Ich tue auch viel aus den Psalmen lesen, bei der Psyche. Da ist so viel Trost drin. Und wenn man jung ist, ist Brüllen noch viel heller. Und mit zunehmendem Alter wird Brüllen immer ein bisschen dunkler. Und dann ist der Trost immer wichtiger. Und dann ist ein Psalmwort, einfach ein Psalm lesen, das ist etwas Wunderbares. Das tue ich dir ermutigen. Jetzt wollen wir miteinander zum Offenbarung 20 kommen. Es ist für mich ein spannendes Kapitel, ein umfassendes Kapitel. Es hat vier Abschnitte drin. Es ist das drittletzte Kapitel der Bibel. Und es hat manche Parallelen mit dem drittersten Kapitel der Bibel. Wir lesen miteinander von den ersten sechs Vers, Offenbarung 20, 1 bis 6. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesu willen und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Und diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wenn wir das letzte Kapitel anschauen und das dritte erste von der Bibel, beim dritten Kapitel 1. Mose 3 ist der Satan in Erscheinung getreten. Die ersten zwei Kapitel sind in der Gegenwart Gottes gewesen, ein Frieden, eine Harmonie, eine Einigkeit, einfach das Paradies. Und dann ist der Satan gekommen, hat einen Keil getrieben und hat das Ganze irgendwie zerstört und ganz eine andere Ausgangslage gemacht. Der Tod ist gekommen mit ihm, die Sünde ist gekommen mit ihm. Und dann ist vom dritten Kapitel bis zum drittletzten ist die Heilslinie Gottes. Und jetzt im drittletzten Kapitel, wo wir sind, tut Gott mit dem Satan abrechnen, tut ihn wieder auf die Seite. Und dann sind die zwei letzten Kapitel wieder wie die zwei ersten von der Bibel in der Gegenwart Gottes. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, etwas Wunderbares. Ohne Sünde, ohne Tod, ohne all das. Und von dem her gesehen ist das drittletzte Kapitel für mich auch wieder eine Schlüsselstelle, wie das dritterste im Negativen eine ist. Ist das jetzt ein gewisses, auch im Positiven, eine so eine Schlüsselstelle? Es hat vier Abschnitte. Der erste Abschnitt sind die ersten drei Verse, wo der Satan gebunden wird. Dann das tausendjährige Reich, Vers 4 bis 6. Dann am Satan seinen letzten Aufstand bis Vers 10. Und nachher der grosse, weisse Thron, das Endgericht, wo es dort beschrieben ist. Die drei ersten Verse sehen wir die Bindung vom Satan und sein auf die Seite tun, in Abgrund. Und für mich ist interessant, wie das beschrieben ist, wie uns der Satan beschrieben ist, es steht da, der Engel, der runtergekommen ist aus dem Himmel, ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn. Er hat da vier Bezeichnungen, und die gleichen vier Bezeichnungen sind bereits in der Offenbarung 12 uns beschrieben, wo er aus dem Himmel geworfen worden ist. Ist er mit dem gleichen Begriff, ist er definiert, der Satan, wie er auch wieder beschrieben ist. Und wenn wir die Begriffe ein bisschen anschauen, ist der Drache, der uns hier beschrieben ist, der tut uns an Hiob erinnern, wo auch der Drache beschrieben ist von ihm, aber sehr umfassend dort. Und wie angsteinflößend, wie unüberwindbar, dass er uns dort beschrieben ist, er ist ein Bild auf den Satan. Und da ist es ähnlich. Also der Drache, seine Böswilligkeit, sein Zerstörerische, all das ist in dem Namen drin. Und dann im Namen von der alten Schlange ist das Falsche drin, das Verführerische, das Hinterlistige, was uns dort im Satan beschrieben ist. Dann der Satan selber, der Name, der Begriff, ist der Verkläger der Brüder, der die Gläubigen Tag und Nacht bei Gott verklagen und Jesus aber unser Fürsprecher immer wieder in den Riss treten und sagt, ich habe für den gezahlt, ich habe für sie gezahlt und so weiter. Und noch der Teufel, der Diabolos, der durch einen Unterwerfer, der immer wieder versucht, dort wo Einigkeit ist, dort wo Einheit ist, einen Keil zu treiben und zu zerstören. Und jetzt geht es um den, und er wird da genommen, er wird gebunden und wird in Abgrund verstoßen oder in Abgrund geworfen. Das ist noch nicht die Hölle, die Verdammnis. Der Abgrund ist der Ort, wo die Dämonen beheimatet sind, wo er im 12. Kapitel die Dämonen rausgerufen hat und rausgelassen hat, wo ihm, mit ihm nachher auf der Erde sind. Und ich nehme an, das steht da nicht, aber dass die Dämonen auch mit ihm in diesen 1000 Jahren auch wieder auf die Seite da worden sind. Und dann steht da sehr eindrücklich in dem Abschnitt, dass der Abgrund versiegelt und verschlossen ist. Das heisst, dass der Satan nicht mehr rauskam mit all seinen Dämonen. Er war verschlossen mit einem Schlüssel, er ist gebunden mit einer Kette. Das sind bildhafte Beschreibungen in der Offenbarung. Das heisst einfach, seine Wirksamkeit ist völlig beseitigt. Er ist machtlos. Und er ist wie aus der Erinnerung ausblendet von den Menschen. Er ist nicht mehr auf dieser Erde. Er hat keine Funktion mehr mit all seinen Dämonen. Es ist wieder ein paradiesischer Zustand, wird hergestellt. Durch das, dass er auf die Seite da geworden ist. Nachher ist aber im Vers 4 das zweite Mal, wo der Johannes sagt, und ich sah, und jetzt beschreibt er Throne und Zeit, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Es ist da im ersten Moment nicht definiert, wer sich auf die Throne setzt. Und wenn wir aber weiterlesen in den folgenden Vers, sehen wir, es sind, da fangen wir mal, all die Märtyrer, all die das Leben gelassen haben in dieser Zeit der Verfolgung. Und da können wir aber zurückgehen, nicht erst in die Zukunft, da können wir zurückgehen und alle Märtyrer mit dir rechnen. Und wenn wir nachher den Schluss noch lesen, den Vers 6, wo er sagt, selig und heilig sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung, über die hat der Tod keine Macht, und sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. So ist dort die Gemeinde mit eingeschlossen. Das heisst, all die, die bei der Entrückung dabei sind, werden mit dabei sein, bei dem 1000-jährigen Reich, bei dem Friedensreich, mit ihm das zu regieren auf dieser Erde. Das ist für mich eindrücklich. Es ist gewaltig. Ich habe da ein paar Bibelstellen oben dran angefügt. Der Daniel im 7. Kapitel tut bereits so etwas erwähnen. Er geht nachher im 12. auf das Regieren ein und aufs Gericht. Dann Offenbarung 4. 20,4 und dann noch 2. Timotheus 2,12. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen, aber er selber wird treu bleiben. Er kann sich selber nicht verleugnen. Das ist wieder das Ermutigende, das Schöne. Jetzt, wenn ich das anschaue und zum Paradies nochmal gehe, es sind ja da wieder paradiesische Zustände hergestellt. So hat der Mensch etwas aus dem Paradies mitnehmen können, nebst der Ehe, die er mitgenommen hat, hat dem Gott nachher draussen, als er zum Garten ausgegangen ist, rückgemacht, sagt Luther Bibel. Das heisst, er hat ihm Kleider gemacht. Und das ist im Urtext die gleiche Bezeichnung wie das Priesterkleid, der Priesterrock. Das heisst, er hat ihm den Priesterdienst mitgegeben aus dem Garten Eden raus. Und der bleibt ihm und der wird ihm auch nachher in die Ewigkeit hier noch bleiben. Dass wir Priester und Könige sind, wie es im 1. Petrus 2, 5 und 9 geschrieben ist oder da geschrieben ist und noch eine Menge anderer Stellen, wo das sowieso beschrieben ist. Und dann steht da, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden sind. Und ich will dann auf die letzten zwei Worte eingehen. Sie werden mit ihm regieren. Und dann heisst es mit Christus. Und das ist für mich der Schlüssel. Durch Bekehrung und Wiedergeburt sind wir mit Christus eins geworden. Er in uns, wir in ihm, wir sind mit Christus unterwegs. Und wenn das in unserem Fall der Fall ist, wenn wir uns bekehrt haben und den Geist Gottes bekommen haben, dann ist das der Schlüssel nachher. Römer 6 zeigt uns, dass wir mit ihm gekreuzigt sind, begraben, mit ihm auferstanden, mit Christus. Wir in ihm und er in uns. Auch 1. Korinther 15 zeigt uns, dass wir mit dem Himmlischen vereint sind als Glaubende. Und da haben wir manche Stellen, die wir anschauen können. Und mit der Entrückung wird nachher das vollendet werden. Dass wir immer in seiner Gegenwart werden sein und uns mit ihm dürfen freuen. Jetzt ist gut. Ja, da nochmal ein Abschnitt drin, den ich denke, ist wichtig, weil die 1000 Jahre, die da 6-mal vorkommt, das nennt nicht allwörtlich. Jetzt will ich nicht über so Leute einen Stab brechen, die das nicht wörtlich nennt, sondern unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und das hat da namhafte Botschafter und namhafte Autoren, auch von biblischen Büchern, von Kommentaren, die da in die unteren zwei Kategorien nie gehen. Aber wir selber, denke ich, sind mehrheitlich sind wir in den oberen zwei Kategorien, wo wir sagen, die grosse Trübsal kommt vor dem 1000-jährigen Reich. Das 1000-jährige Reich, das Millennium, das da angeschrieben ist. Das Oberste ist, das ist nach einem Wiederkommen vom Herrn Jesus und die Entrückung in dem Sinn, sie sehen nicht eine Vorentrückung, das fällt zusammen. Das heisst, in dem Moment, wo er wiederkommt, werden wir bei ihm sein. Und wir sehen es mehr so im zweiten Ding, sehen, dass das zweite kommt und die Entrückung ist und nachher kommt noch die Zeitepoche. Dort sagen die einen, das ist 7 Jahre, ich selber sehe 3,5 Jahre dort und andere sehen es noch kürzer. Ich will darüber nicht diskutieren, wir haben das angeschaut in der Offenbarung, warum, was. Aber einfach für mich wäre die zweite Schiene so ein bisschen die wir sehen. Und die 1000 Jahre kommt 6-mal vor da und von dem her gesehen habe ich keinen Anlass, um das als symbolische Einheit anzuschauen. Das sind für mich 1000 Jahre, wo er die 6000 Jahre Menschheit mit dem 1000-jährigen Reich abschliessen tut. Und dann ist das für Gott auch wieder ein wunderbarer Abschluss. Es ist wieder wie eine Woche, wo er so abschliessen tut. 6 Tage, 6000 Jahre. Und 7. ist der Sonntag, der Sabbat, wo er so abschliessen tut. Etwas Schönes. Jetzt, was auch wird sein und was für mich auch wieder etwas Eindrückliches und Schönes ist, was im 1000-jährigen Reich wird sein, der Abraham hat Verheißungen bekommen, der David hat Verheißungen bekommen, der Mose hat Verheißungen bekommen und all die Bünde, wo Gott mit ihnen geschlossen hat, sagen wir, der Abraham-Bund mit der Landesverheißung, steht vom Bach Ägyptens bis zum Euphrat, wird das Land hineingehören. Das war gar nie so gewesen. Unter dem Salomo hat es die grösste Ausdehnung gehabt. Da ist es annähernd so gegangen, aber er hat einfach die Herrschaft über die Länder gehabt. Es war nicht ihr Land gewesen. Und Gott hat gesagt, es wird ihr Land werden. Und er wird im 1000-jährigen Reich, wird Gott das einlösen. Und dann sehen wir, die Bünde sind von innen her gekommen, von links her. Und von daher kommt nachher die Erfüllung durch Jesus Christus, wo das einläuft. Und in die Bünde geht der Abraham-Bund, der David-Bund und die anderen, die Bibelstellen noch ein bisschen einkreisen. Beim Abraham-Bund möchte ich vor allem 1. Mose 15 erwähnen und beim David-Bund 2. Samuel 7, wo die Königsherrschaft angesprochen ist. Einfach im tausendjährigen Reich wird Gott diesbezüglich alle Verheißungen erfüllen, die bis dann noch nicht erfüllt sind, die einfach noch offen sind. Und da sehen wir, wie er manchmal lange Geduld hat, um eine Zusage erfüllen. Das ist auch für uns ein Spannungsfeld. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und jetzt hast du die nächste Woche irgendeinen Anlass, du hast Gespräche, du hast Termine, irgendwas. Und jetzt kommt da so ein ungutes Gefühl. Einfach irgendwie so etwas Beklemmendes. Was kommt echt, was wird es echt und so weiter. Und da sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Oder der Herr Jesus sagt das. Und jetzt ist das ein Spannungsfeld, wo er uns zumutet, dass wir einfach die Angst dürfen bei ihm deponieren und sagen, du hast das gesagt. Ich will keine Angst haben, du bist bei mir. Der Abraham hatte ein Spannungsfeld gehabt, bis in die Zukunft hier. Er hat das Land, das ihm Gott versprochen hat, das er wird besitzen, noch nie im Besitz genommen gehabt. Und das wird erst im tausendjährigen Reich sein, aber Gott wird die Verheißung einlösen. Und das ist für mich gewaltig. Er ist nicht an die Zeit gebunden, die Zeit ist bei ihm etwas anderes. Bei ihm sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Jetzt komme ich zum nächsten Abschnitt, ab dem Vers 7. Ich werde die paar Verse auch zuerst wieder lesen, 7 bis 10. Es steht da, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie steigen herauf auf die Ebene der Erde und umringen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Zion finden die Völker Frieden. Und sie werden im tausendjährigen Reich alle Völker immer wieder nach Zion ziehen. Und wenn nicht nach Zion würde ziehen, bei dem würde Gott den Regen zurückhalten, dass zur Wüste wird das Land. Das hat er so in der Prophetie verheißen. Das heisst, alle Nationen werden ihre Delegationen immer wieder nach Jerusalem schicken. Und dort wird der Herr Jesus als Weltherrscher mit den Seinigen wird er die Regierung führen. Ob er dort selber ist oder ob er da oben ist und seine Abgesandten und all das, darüber gibt in der Bibel nicht viel mehr Aufschluss. Aber das werden wir sehen und darauf dürfen wir uns freuen. Aber was für mich eindrücklich ist, jetzt kommt der Moment, wo der Satan wieder freigelassen wird. Jetzt haben all die Menschen, die dann gelebt haben, die dann geboren worden sind, die haben die Herrschaft vom Herrn Jesus erlebt. Die haben sein Reich erlebt. Die haben gesehen, wie er funktioniert. All die Gerechtigkeit, die Ehrlichkeit, die Wahrheit, all das haben sie eins zu eins erlebt. Was denken wir jetzt? Jetzt werden die sagen, Halleluja, zu dem tun wir halten. Der andere muss uns gar nichts mehr sagen, der Verführer, der Lügner, der, ja, da können wir jetzt alles aufzählen, was beschrieben ist. Und wenn ich das lese, bin ich erschüttert. Was zeigt uns das? Der Mensch ist von Grund auf verdorben. Durch den Sündenfall ist er verdorben und nicht ohne eine klare Bekehrung wird der Mensch immer wieder am Widersacher, am Satan anlegen. Er wird auf ihn hören, der Satan wird in dem Moment, wo er rausgelassen wird mit seinen Dämonen, wird er über die Welt gehen und wird die wieder verführen, wie er es bei Adam und Eva gemacht hat. Sollte Gott gesagt haben, vergesst es, es ist anders, jetzt bauen wir unser Reich auf. Und von dem her siehst du, das für mich ganz ein tragischer Abschnitt. Es steht da von Gog und Magog und es steht wie der Sand am Ufer des Meeres, so viel wird sein, so eine Masse wird sein. Also der Grossteil der Menschheit, der dann wird leben nach dem tausendjährigen Reich, die werden ein Verführer auf der Leim gehen. Die werden wieder zu Fall kommen und mit ihm ziehen. Jetzt ist da noch Gog und Magog erwähnt und im Hesekiel 38, 39 sind ja die Orte auch erwähnt. Ich habe das auf der nächsten Karte ein bisschen aufgezeichnet oder übernommen, muss ich sagen. Roger Liebe und andere, die das so ausgearbeitet haben. Da ist das Russische Reich, da geht es ab und nachher, aber all die Nahostreich. Aber das steht von allen vier Richtungen von der Erde. Das heisst, es wird da viel umfassender sein. Es wird nicht nur die Länder sein, da in Europa und angrenzend, sondern es wird weltweit sein, werden sie ihm nachfolgen und ihm auf den Leim gehen. Jetzt, warum ist Gog und Magog, ist das nicht schon beim Harmagedon, also in der Schlacht, die wir im 19. Kapitel und vorher angeschaut haben, ist das nicht bereits abgehakt? Jetzt kommt das nochmal. Wo stimmt jetzt da etwas nicht ganz? Da sehen wir wieder, wie die Prophetie einfach oft eine Mehrfachdeutung möglich macht. Einerseits ist das Ganze schon passiert gewesen, denn er sagt, dass beim ersten Mal, und das ist bevor er eingegriffen ist, also bevor der Herr Jesus wiedergekommen ist und das tausendjährige Reich aufbaut, sind die besiegt worden von ihm, mit grosser Macht und Herrlichkeit. Und dann steht, dass die Juden und die Überlebenden 7 Jahre mit ihren Waffen, die sie verbrennen, heizen. Das muss nachher nicht mehr sein. Nach dem tausendjährigen Reich, was da passiert, dann werden sie nicht nochmal 7 Jahre die Waffen verbrennen. Das ist Geschichte. Darum ist das eine Doppelbedeutung. Also einerseits ist Gog und Magog bereits nachher, wenn das tausendjährige Reich anfängt, einmal besiegt worden, abgehakt. Aber durch das tausendjährige Reich, durch die Ruhephase, wird auch das Volk sich immens wieder vermehren. Sie werden zu Kräften kommen, sie werden sich wieder mobilisieren und nachher wird es ganz nochmal passieren. Und was passiert jetzt das zweite Mal? Macht der Herr Jesus wieder eine grosse Schlacht? Macht er wieder eine Machtdemonstration? Wenn ich das lese, muss ich sagen, das ist gewaltig. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Hat er die nicht nochmal warnen? Ist das gerecht so? Die sind gewarnt gewesen. Die haben das Reich kennengelernt vom Herrn Jesus. Und ihre Entscheid, was da passiert, ist ganz bewusst. Es ist ganz eine bewusste Absage an die Adresse vom Herrn Jesus, an die Adresse von Gott, an die Adresse der Gläubigen. Und darum tut er da ohne Vorwarnung, wie bei Sodom und Gomorra und den anderen 2 Städten, die zerstört worden sind, über Nacht lässt er Feuer vom Himmel fallen und die sind ausgelöscht. Milliarden von Menschen sind ausgetilgt, von einem Moment auf den anderen. Und das ist hier in einem ganz kurzen Sätzchen erwähnt. Da sehen wir wieder etwas von dieser unendlichen, unfassbaren Grösse von Gott. Vers 9, der letzte Teil, und es fiel Feuer vom Himmel und verzerrte sie. Und jetzt wird der Satan wird in Abgrund geworfen, also in die Hölle geworfen, in die Verdammnis, in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist jetzt endgültig und das ist das endgültige Gericht. Der falsche Prophet und der Antichrist sind bereits dort. Die sind vor dem tausendjährigen Reich sind die bereits dort hergeworfen worden, die haben nichts mehr zu sagen gehabt. Und jetzt kommt der Satan noch zu ihnen. Jetzt können sie einander trösten, oder was? Dort unten wird pure Hass sein. Die werden nur so sein. Und wenn er sagt, mit Feuer und Schwefel brennt, so hat das auch Doppeldeutungen. Der Wurm von der Anklage, Feuer und Schwefel, das ist etwas Unheimliches. Wenn das brennt, das kann man nicht löschen, das ist zerstörend und so weiter. Ja, ich bin auch ein bisschen zu wenig weit. So, jetzt komme ich zum 4. Abschnitt noch. Ich lese dort wieder ab dem Vers 11, noch die letzte Vers, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wieder eins, es ich sah, das vierte jetzt, wo da der Johannes sagt, ab dem Vers 12, im Vers 11, das dritte und nachher das vierte, jetzt seht ihr einen Thron und der darauf saß vor dessen Angesicht. Wer ist das, der auf dem Thron sitzt? Jesus. Und als er zurückgekommen ist zum Vater, das sagt Daniel 7, hat Gott ihm das Zepter übergeben, hat ihm das Reich übergeben, hat ihm die Herrschaft übergeben. Und da wird Jesus Christus das Gericht halten. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen, die Menschen, heute das ganze QS-System, das wir haben, schon jahrelang, ich habe da noch mitgemacht in den 90er Jahren, wo das in unserer Firma aufgebaut worden ist. Was ist das Ziel des QS-Systems? Qualitätssicherung. Das ist nur, um den schwarzen Peter weiterzugeben. Dass nie etwas bei dir hängt. Du kannst immer alles weitergeben. Dass die Schuldfrage geregelt ist, die ist nie bei dir, die ist immer beim anderen. Und da sehen wir etwas von dem. Der Mensch flieht. Er will nie schuldig sein. Und da steht, dass der weisse Thron ist. Und der weisse Thron ist für mich irgendwo im Universum und Erde und Himmel flieht. Also der Mensch steht vor dem weissen Thron und hat keine Möglichkeit mehr, sich irgendwo zu verstecken. Er ist irgendwo in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht von Herrn Jesus. Und er kann nichts mehr gut machen, er kann nichts mehr ändern. Das sind die Fakten. Und das steht da, vor ihm flieht die Erde und der Himmel und es wurde in keine Städte gefunden. Was passiert mit der Erde und mit dem Himmel? Die Bibel geht nicht näher darauf ein, aber für mich wäre eine Erklärung. Gott hat am Anfang bei der Schöpfung aus nichts alles geschaffen und er kann wieder aus allem in nichts auflösen, wenn er will. Da kann er sagen, das Ganze ist nichts mehr. Dann ist es verblasen wie ohne irgendetwas. Das ist die Grösse Gottes. Und dann kommen die Toten, und jetzt sind sie da beschrieben, gross und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und dann steht zweimal im Vers 12 steht's und im Vers 13, dass der Mensch gerichtet wird nach seinen Werken. Das ist eine Schlüsselstelle. Warum? In diesen Büchern, die aufgetan werden, ist dein ganzes Leben, mein ganzes Leben aufgeschrieben bis ins Detail. Bis wann? Bis dann, wo wir uns bekehrt haben und dann ist das Ganze gelöscht worden. Oder gestrichen worden, ist abgehakt. Weil von dann an hat der Herr Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünde gezahlt. Aber Menschen, die sich nicht bekehren, dann ist von der Geburt weg bis zum Tod ist alles aufgeschrieben, alles notiert und das wird in die Waagschale gelegt. Und der Maßstab sind die 10 Gebote, weil sie Jesus nicht angenommen haben, werden sie nach dem Gesetz gerichtet. Und dann ist ein Gebot übertreten, ist bereits der Tod. Also da hat jeder Mensch, hat, wenn ich es menschlich ausspreche, schlechte Karten in der Hand. Weil das Todesurteil ist über ihn bereits ausgesprochen. Weil ein Gebot haben alle übertreten. Und sonst müsst ihr mal die kurze CD schauen, 6000 Punkte für den Himmel. Die tue ich jedem empfehlen und ihr die schon manchmal weitergeben. Die geht etwa 15 Minuten und das zeigt dort einen, der vor Toren der Ewigkeit ist. Und dann tut ihm der Richter sagen, tun wir aufschreiben, was du Gutes gemacht hast und Schlechtes. Und dann fängt er an aufzählen und der Richter macht zwischendurch ein Strichchen. Und dann am Schluss sagt er, sie haben 32 Punkte. Und der andere sagt, und 6000 sollte, ja, da kommt ja kein Mensch auf das. Das ist ja unmöglich. Und dann sagt er, sie brauchen Jesus. Jesus ist der Schlüssel. Und da drin auch. Und jetzt ist aber die schöne Stelle und die gefällt mir. Nach ihren Werken. Was tut uns das sagen? Was passiert da mit Säuglingen oder mit Ungeborenen, die abgetrieben werden? Auf welcher Seite sind die? Ich bin das schon mehr gefragt worden. Was macht Gott mit denen? Mit diesen Millionen, die abgetrieben werden und sich nie entscheiden können. Und wenn ich diese Stelle lese, gibt mir diese Stelle Mut. Weil das heisst, sie werden gerettet sein. Sie haben nie schlechte Werke da. Das heisst, die Menschen, die nie einen Entscheid gefällt haben, die werden irgendwie bei Gott sein. Und das darf ich seiner Gerechtigkeit überlassen, seiner Souveränität. Aber ist es nicht eine Ermutigung wieder, dass zweimal in dem Abschnitt steht, nach ihren Werken. Und jetzt steht aber die Grossen und die Kleinen und so weiter. Und die Grossen und die Kleinen können wir politisch anschauen, wirtschaftlich anschauen, wir können sie körperlich anschauen. Einfach alle Menschen sind da eingeschlossen. Und alle, die nicht bei der ersten Auferstehung dabei waren, die werden da vor den weißen Thron treten. Und jetzt gehe ich nochmal zurück, wenn ich komme. Und ich habe hier die drei Sachen. Das erste ist der Richtstuhl mit dem Preisgericht links hin. Das ist das, wo die Gläubigen nach der Entrückung herkommen. Dort geht es nicht, das ist im Himmel. Dort geht es nicht darum, gerettet oder nicht gerettet. Dort geht es einfach um den Lohn. Hast du viel Lohn oder hast du wenig Lohn, kommst du über. Aber gerettet bist du, sonst bist du dort nicht dabei. Und dann kommt das Mittlere, das Völkergericht, wo wir da am Anfang auch gelesen haben, ab Vers 4 dort, die Throne, oder im Daniel 12 ist ein Hinweis in diese Richtung, wo ich denke, da werden die gerichtet, die auf der Erde sind und nachher ins tausendjährige Reich hingehen. Das ist wie ein Zwischengericht. Und nachher kommt das Endgericht und jetzt Offenbarung 20, ab Vers 11 ist das Endgericht. Und darum tut man das als das dünklichste und das härteste Abschnitt von der ganzen Bibel bezeichnen. Weil das ist endgültig. Da gibt es keine Veränderung mehr. Wer bei der ersten Auferstehung nicht dabei war, der wird da bei dem Endgericht wird er gerichtet werden vor dem weißen Thron. Und dann ist da einfach noch das Buch vom Leben erwähnt. Aber für mich ist das mehr von Gottes Seite der Beweis, dass die Namen nicht drin sind oder ausgelöscht worden sind. Das braucht es nämlich bei denen nicht. Wenn sie bei der ersten Auferstehung nicht dabei waren, sind sie nicht im Buch vom Leben eingetragen. Das sind alles zusammen Menschen, die ins Verderben kommen, ins Elend. Und darum wollen wir uns warnen, wir wollen mutig vorwärts gehen. Ich habe da noch mal kurz das Schema, ich glaube, ich habe das auch schon eingeblendet, wo wir sehen, die erste Auferstehung, die ist vorher, und dann die letzte Auferstehung ist die da, wo nachher nur noch in Dinge sie kommt. Und Gott möchte Gnade schenken, dass wir einfach kompromisslos klar auf dem Weg bleiben, dass wir parat sind, dass wir ins ewige Leben gehen. Schliessen möchte ich mit dem Vers, Vers 6, den wir gelesen haben, glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diesen hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Da dürfen wir uns darauf freuen und nachher in seiner Gegenwart sein, alle Zeit, immer. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das ernste, eindrückliche Kapitel, das wir miteinander anschauen dürfen, wo wir sehen, wie du mit dem Satan die Endabrechnung gemacht hast, wo wir aber auch sehen, wie du jede Verheißung, auch dem Abraham und dem David, wie du die wirst einlösen zu deiner Zeit. Du lässt dich nicht treiben, du lässt dich nicht jagen, es geht alles nach deinem Zeitplan. Herr Jesus, danke vielmals, dass du uns mit dir genommen hast, dass du uns all die Gedanken offenbart hast, dass wir in deinem Wort dürfen den Kompass haben, wo wir uns ausrichten können. Und uns immer wieder ermutigen, aber auch ermahnen. Und danke, dass du uns allen Gnade schenkst, dass wir in dieser ersten Liebe, die du in unsere Herzen ausgossen hast, dass wir in dieser bleiben, dass wir in einer Nachfolge bei dir sind, Herr Jesus, und dass wir parat sind auf den Moment, wo du wirst wiederkommen. Dass wir dir entgegengerückt werden können. Wo wird Freude und Wonne sein, Schmerz und Seufzen werden fliehen und keine Tränen mehr sein. Wir freuen uns auf den Moment, Herr Jesus, und bitten dich, dass du bald kommst. Amen.